Wir waren beim Flowfest hier in München.
Es hat auch wirklich fast jeder eine Badehose dabei. Das war wirklich schon so ganz klar. Das kam auch in der Mail 2 Tage vorher. Ja, nicht Badehose vergessen, das Wetter wird gut und wir haben ganz viele Eistonnen und verschiedene Activities.
Falls jemand schon mal jemanden hyperventilieren gesehen hat, richtig hyperventilieren, dann bekommt man am Ende ja diese Pfötchenstellung von den Händen. Also man kann dann seine Hände nicht mehr so gut ansteuern. Das ist wirklich, das schaut dann so aus. Eine Pfötchenstellung. Man hat wirklich gemerkt, also ich, als ich da gelegen bin und diese Atmung mitgemacht habe, damals in Rosenheim,
dass es zum Kribbeln angefangen hat. Es haben wirklich Leute auch bei diesen Breathwork-Sessions angefangen zu weinen dann, weil es einfach so spirituell für sie war.
Der hat zum Beispiel auch gemeint, ja, also was wohl auch laut neuesten Studien sehr, sehr unterschätzt ist, ist genau der Mund. Wenn der Mund nicht passt, dann hat man Entzündung überall im Körper. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beyond Lifespan. Hi Max.
Hi.
Wir waren beim Flowfest hier in München von 3. bis 7. Juli. Wieder mal ein spannendes Event in einer Reihe von Events, wo wir jetzt auch schon mit dabei waren. Jetzt geht es so ein bisschen dem Ende zu. Es war jetzt erstmal das letzte große Event. War sehr spannende Veranstaltung. Wie hast du es so wahrgenommen?
Ja, war sehr cool. Es ist ja letztes Jahr nicht gewesen. Wird ja immer organisiert von Max Gotzler. Das ist einfach ein sehr bekannter Biohacker. Und der hat das dieses Jahr eben wieder gemacht, zum Glück. Es sind auch, glaube ich, ungefähr 800 Teilnehmer gekommen. Also wirklich eine ordentliche Menge. War draußen im Osten von München.
Avalon-Kraftwerk
hat es stattgefunden. Avalon-Kraftwerk war eine ganz coole Location. Hat auch einen Draußenbereich und einen Drinnenbereich gehabt, was auch super gepasst hat, weil das Wetter sehr gut war. Und es ging halt super viel um auch natürliche Biohacks, Atmen und so weiter und so fort. Also das hat wirklich so ein bisschen den Unterschied gemacht zu den letzten Events, wo wir waren, wo es auch sehr scientific war. Hier war es weniger scientific, da waren wir schon fast die scientificsten vom Vibe her und auch vom Vortrag her. Aber ja, hat großen Spaß gemacht und war nochmal eine ganz andere Community einfach. Hat wirklich gezeigt, okay, es gibt auch Leute, die nochmal ein bisschen mehr naturverbundener sein wollen, die auch irgendwie häufiger rausgehen, häufiger sich in die Sonne legen morgens. Und diese klassischen Biohacks, wie man sie eben ganz ursprünglich kennt, morgens Licht, irgendwie Kälte und so weiter. Earthing, genau, also mit Barfuß auf dem Boden. dass das eben auch noch gevalued wird offensichtlich.
Genau. Rein vom Ablauf her war es so, es war ja von Donnerstag bis Sonntag was offiziell ausgelobt. Am Donnerstag gab es aber eigentlich, also von unserer Seite war da der Aufbau vom Stand war Thema und am Abend gab es das große Dinner. Das Flowfest-Dinner, da waren auch eine Menge Leute, ich kann jetzt nicht genau sagen, wie viel. Wir waren zu zweit am Start von Molecular-Seite. Aber locker, würde ich jetzt mal sagen, so 70, 80 Leute waren bei dem Dinner sicher dabei. War auch ein gutes Catering, hat auch gut zum Longevity-Gedanken gepasst, also insofern war alles fein. Und dann ging es los am Freitag, das war der erste große Tag, wo dann auch viele Gäste noch mit dabei waren. Samstag war der größte Tag, klar, Wochenendtag. Von den Tickets her war es ja so gestaltet, dass man sich ein Ticket für Samstag kaufen konnte. Das war das, ich glaube, das so ein Essentials-Ticket, Basis-Ticket.
Ja, genau, Essenz oder so. Ja.
Genau, das lag bei, ich glaube, so circa 300 Euro. War damit vom Einstiegsticketpreis, sage ich jetzt mal, das teuerste Event, was wir heuer hatten. Mhm. Für einen Tag 300 Euro. Zum Vergleich beim Live Summit war es für beide Tage 99 Euro das günstigste Ticket. Turnaround Aging habe ich jetzt tatsächlich gar nicht.
Aber auch 300 Euro.
Auch 300 Euro für einen Tag.
Ja.
Okay, das nimmt sich dann in dem Fall dann gar nicht so viel. Mhm. Ansonsten gab es dann noch das Legacy-Ticket. Das war wirklich Freitag, Samstag und Sonntag. So, da hatte man die
und Donnerstag
volle.
Und das Dinner.
Und das Dinner war auch noch mit dabei. Und die Maximalvariante. Ich glaube, das Legacy-Ticket war dann 700 Euro. Irgendwas
nee, das Legacy war das Maximal. Und dazwischen war noch das Experience-Ticket.
Experience-Ticket, das, was ich auch hatte, von der Ausstellerseite genau. her. Das war im Bereich von 600 bis 700 Euro.
Genau.
Und die Maximalvariante, das VIP-Ticket, das war dann jenseits von 1.000 Euro. Da waren dann aber auch schon die ein oder andere Experience, sage ich jetzt mal, mit dabei. Also von den Sachen, die man auch vor Ort machen konnte. Das Essen war, glaube ich, auch mit dabei. Da gab es so einen kleinen VIP-Bereich. Und das war so der ganze Ablauf. Und Freitag konnte man sich das ganze Gelände anschauen, Samstag konnte man sich das ganze Gelände anschauen und Sonntag war nochmal ein großer Schwerpunkt auf Experience, also
auf Atmung,
wirklich
vor allem
auf Atmung, aber da gab es viele Workshops, das war eigentlich so ein ganz praktischer Tag. Es gab auch Workshops am Freitag und am Samstag. Es gab ja drei Stages, es gab die Main Stage Und dann gab es noch die Tree Stage, wo du auch einen Vortrag gehalten hast. Das war jetzt im Außenbereich, eigentlich ein ganz, ganz schönes Gelände. Hat das, glaube ich, auch Glück mit dem Wetter.
Ja, war super
angenehm. Hat es ja geregnet und bis zu dir ist es dann, glaube ich, auch noch ganz schön geworden. Beziehungsweise das Wetter hat das Floorfest jetzt eigentlich gar nicht sonderlich beeinträchtigt. Klar hat es hin und wieder mal einen Wasch runtergelassen, aber das war es dann auch schon.
Ja, ich glaube, nur am Sonntag war es ein bisschen mehr. Aber da waren dann eh nur noch die Hälfte der Leute da. Das war dann auch gar nicht schlimm, hat sich dann super drin verteilt. Also war insgesamt echt sehr, sehr glücklich, muss man echt sagen.
Ich glaube, vom Vibe her war es so, wie du es schon beschrieben hast, es waren wirklich viele Leute auch da. Nicht so viele wie beim Live Summit. Ich glaube, da waren es am Ende so 1300 Leute. Floorfest hattest du ja gemeint, jetzt 800 über alle Tage hinweg.
Ja.
War am Ende auch ein Tag mehr. Aber beim Floorfest, da gibt es einen großen Gedanken, der über allem steht. Und das ist Community. Es geht um den Austausch zwischen den Leuten, ums Kennenlernen. Es hat weniger einen Messecharakter, wie das beim Live Summit war, wo man wirklich hinkommt, wo man durchgeht, wo man wegen Vorträge gab es natürlich auch beim Flowfest, aber beim Live Summit ist man vielleicht auch speziell wegen den Vorträgen gekommen, dann einfach mal durch diesen Ausstellerbereich gelaufen, der sehr messeartig gestaltet war. Und natürlich gab es da auch Austausch, aber man konnte wenig von den Sachen direkt ausprobieren. Also es gab viele Supplement-Hersteller, die da waren. Aber jetzt beim Flowfest, im Kontrast dazu, da gab es eine AgeBot, wo man sich reinsetzen konnte, also hyperbare Sauerstoffkammer für alle, die mit AgeBot noch nichts anfangen können.
Es ja, im Grunde also Überdruck, Sauerstoff, wird dann besser in die Zellen aufgenommen, ist das Prinzip und soll natürlich dadurch mehr Energie fördern und so weiter und so fort. Also ganz, ganz kurzer Umriss. Ja.
Genau. Und es war auf jeden Fall cool, dass man das halt auch direkt mal probieren konnte.
Ja.
Also man konnte sich da reinsetzen. War eigentlich den ganzen Tag, glaube ich, ganz gut belegt. So ja. Freitag und Sonntag, wo ich da war, da war auf jeden Fall in dieser AgeBot-Kammer immer sehr viel los.
Ja, und was es eben auch zuhauf gab, waren die Eistonnen.
Ja, genau.
Also ich glaube, davon gab es 5 oder so. Das war wirklich krass. Oder vielleicht sogar 6. Also es waren wirklich viele unterschiedlichste Ausführungen, unterschiedlichste Größen. Und die wurden auch wirklich sehr rege benutzt. Es hat auch wirklich fast jeder eine Badehose dabei. Das war wirklich schon so ganz klar. Das kam auch in der Mail 2 Tage vorher. Ja, nicht Badehose vergessen, das Wetter wird gut und wir haben ganz viele Eistonnen und verschiedene Activities. Und ja, das haben die Leute dann wirklich rege benutzt und war sehr cool zuzuschauen irgendwie, wie lange dann auch manche Leute da wirklich aushalten. Weil ja bei diesen Biohacker-Communities ist ja wirklich krass, was da manchmal für so Eisbäder dabei sind, so Gletschertaucher und was weiß ich. Und die haben da richtig Gas gegeben, teilweise 5-6 Minuten einfach mal da drin gechillt. Da muss ich ehrlich sagen, da bin ich dann raus bei der Zeit. Also,
ja, schon beeindruckend. Ja. Also ich meine, ich habe das mal selber in der Badewanne getestet. Ich hatte jetzt keine Badehose dabei.
In der Badewanne.
Aber habe es da mal nur eine Minute oder so ausgehalten. Also muss vielleicht noch ein bisschen üben. Aber ja, nee, man konnte super viel machen. Das ist, glaube ich, der Gist der ganzen Sache. Es gab eine AgeBot, man konnte in diese Kältepots reingehen. Es gab auch Rotlicht. Also als Kontrastprogramm zu Kälte gab es natürlich auch Wärme. Es gab so eine Art Rotlicht-Solarium. Das war irgendwo im Wellenlängenbereich von 500 bis 600 von der Wellenlänge her.
Ja.
Da ist es so, das ist, glaube ich, also es gibt so einen kleinen Unterschied immer von der Wellenlänge her. Manche Geräte sind ein bisschen leistungsfähiger. Das hat uns auch der Andreas Breitfeld erzählt, der war ja auch mit dabei, hat auch einen Vortrag gehalten, 2 Vorträge sogar gehalten, glaube ich, einmal war er bei einem Panel mit dabei und einmal dann so einen ganz klassischen Vortrag, den er auch sonst auf Events hält. Und der hat uns eben auch erzählt, beim Rotlicht gibt es sehr, sehr viele Unterschiede. Man kann sehr viel richtig machen, man kann sehr viel falsch machen. Es gab auf jeden Fall 2 verschiedene Geräte. Einmal mit diesem ganz klassischen Mitochondrien-Gedanken, sehr leistungsfähiges Gerät, was auch nicht mit normalem Strom funktioniert, was man sich jetzt wahrscheinlich auch nicht zu Hause reinstellt.
Das war zum Reinstellen, oder?
Genau, das war keine Liege, das war kein so ein klassisches Solarium oder vielleicht schon Solarium, aber halt zum Stehen.
Mhm.
Und das andere war eine Liege, die waren auch direkt neben unserem Stand, da konnte man sich auch reinlegen. Das wurde auch super rege genutzt. Also da war locker 50-60% der Zeit lag jemand auf dieser Liege.
Unfassbar.
Und dann 10-15 Minuten auch drin geblieben. Also das hat mir sehr gut gefallen, dass man auch sehr viel testen konnte. Und das
hat ja auch das Floorfest irgendwie ausgemacht, dass die Leute sich dann wirklich da bis auf die Unterhose ausgezogen haben und sich dann da reingelegt haben. Das kannst du dir auf anderen Events irgendwie so gar nicht vorstellen, dass das wirklich dann auch rege genutzt wird und wirklich, wirklich im Halbstundentakt eigentlich. Also ich glaube, es war immer eine halbe Stunde, 20 Minuten.
Irgendwas in
so eine Session, oder? Und es war immer voll.
Ja. Und das war auch mal sehr schön und ein Kontrastprogramm zu allen anderen Events, die wir bis jetzt so kannten, oder? Ich meine, wir haben jetzt schon viel gesehen, auch über das letzte Jahr, über die letzten 2 Jahre hinweg. und dass es so praktisch abläuft, dass man so viel auch machen kann. Vielleicht sind deswegen auch die Tickets ein bisschen teurer, weil man ja auch wirklich was Workshop-mäßiges geboten bekommt. Man kann sich wirklich durchtesten. Ich meine, es wäre jetzt wahrscheinlich niemand dabei, der gesagt hat, oh wow, die Agebot, die ist mega, die stelle ich mir jetzt ins Wohnzimmer. Ja. Das ist, glaube ich, finanziell.
Ja, man muss auch dazu sagen, das war ja von OxyHelp, glaube ich, die. Die ist ja wirklich groß. Sie ist gefühlt so groß wie dieser Podcast-Raum hier. Nicht ganz, aber wirklich groß.
Der also Bereich, wo wir hier sitzen.
Braucht man auf jeden Fall Platz. Ne? Also es ist nicht ohne. Also ja.
Ganz abgesehen von den Kosten.
Ja, die sind auch sicherlich nicht zu vernachlässigen.
So ein gutes Agebot-Gerät kostet halt auch irgendwas im Bereich von 100.000 Euro.
Ja.
Nach oben hin sind wir immer keine Grenzen gesetzt. Nach unten hin hört es aber dann auch schon mal bald auf. Also recht viel günstiger. Ja. Bekommt man ein gutes Gerät dann auch nicht. Das war sehr spannend, hat mir super gut gefallen und war eigentlich der Hauptunterschied zu allen anderen Events. Sonst gab es natürlich auch Vorträge. Hast du einen angeschaut?
Ich habe natürlich nicht viele angeschaut, wie immer, oder wie mittlerweile immer, weil wir dann doch irgendwie so viel Programm am Stand immer haben. Aber ich habe, weil ich mich aktuell sehr stark mit dem Thema Biological Dentistry beschäftige, weil ich das sehr spannend finde, weil das ja auch irgendwo am Ende des Tages sehr stark ineinander greift mit dem Thema funktionelle Medizin, bei uns Humanmedizinern, haben jetzt aber auch die Dentists, also die Zahnmediziner, das entdeckt. Und da gibt es eben ein paar sehr Bekannte hier in Deutschland und dazu gehört auch der Dominik Nischwitz und der heißt Dr. Dome auf seinem Instagram-Account, also kann jeder mal eingeben, Dr. Dome, wie Dome, das englische Dome. Und der hat wieder mal einen Vortrag gehalten, war wieder super viel Elan dabei, das kennt man so von ihm, ist einfach ein sehr geladener Typ und hat das wirklich mit sehr viel Elan vorgetragen. Und das Spannende, was ich da wieder fand, ist, dass er halt mal gezeigt hat, okay, was man eigentlich alles noch für Hebel hat und was auch in der aktuellen, so klassischen Dentistry vielleicht auch alles nicht ganz so optimal läuft. Ne? Und er hat zum Beispiel gezeigt, dass gerade so nach so Weisheitszahn-OPs, dass dann eben so Cavities entstehen in den Zähnen. Also der Weisheitszahn wird natürlich rausgenommen. Ne? Und dann entsteht da eine Cavity und das ist, was da drin entsteht, ist eine Art Fettkörperchen. Und dieses Fettkörperchen, das sondert wiederum ganz viele Entzündungsmarker ab und sorgt eben dafür, dass manche Leute da echt ordentlich Beschwerden haben oder vielleicht Beschwerden haben, die sie auch gar nicht so realisieren. Und das Spannende war, ich habe eine Woche vorher jetzt genau das bei einem biologischen Zahnarzt hier in München gemacht und hat genau das bei mir gefunden. Also irgendwie ganz interessant gewesen. Und ich finde halt wild, dass man offensichtlich darüber so gar nichts weiß und sich damit gar nicht beschäftigt wird. Und es ist eben bei vielen Leuten einfach unfassbar viel Entzündung im Mund. Und um diese muss man sich eigentlich mal kümmern. Und darauf hat er sehr stark aufmerksam gemacht. Das fand ich ja sehr spannend.
Ja, das haben wir ja das erste Mal eigentlich gehört beim Longevity Med Summit in Lissabon. Das war letztes Jahr im Mai. Aber ja, waren wir ja nicht dabei, weil ja auch der Live Summit in einer sehr zeitlichen Nähe stattgefunden hat. Und irgendwann ist auch mal gut mit rumfahren. Aber da war der Miguel Stanley. Das ist auch ein sehr bekannter Zahnarzt, vor allem in Portugal und Spanien. Also kennt man hier wahrscheinlich nicht. Hat auch einen sehr, sehr großen Instagram-Account.
Ist ein grandioser Speaker und Performer.
Absolut, absolut. Ja. Also der Vortrag, der war der mit großem Abstand beste vom ganzen Event. Und da waren locker 60, 65 Vorträge damals. Mhm. Also der ist richtig rausgestochen. Da war auch viel Begeisterung im Publikum. Andere Vorträge waren auch sehr ernüchternd, muss man dazu sagen.
Das ist auch der Kontrast. Zahnarzt von Cristiano Ronaldo.
Naja.
Und das ist was noch mit einzuwerfen, genau.
Ein spannender Fun Fact.
Ja.
Und der hatte damals genau über das gleiche Thema eigentlich gesprochen, oder? Dass man sich, es werden so viele Weisheitszähne entfernt, manchmal mit gutem Grund, manchmal einfach so prophylaktisch, weil man sagt, ja, wenn der irgendwann mal rauskommt, dann ist er vielleicht schief, dann kann er Probleme machen und dann wird das schon proaktiv gemacht. Nicht immer tut man sich dabei offensichtlich was Gutes, weil dieses Loch oder diese Höhle, Cavity, die da praktisch zurückbleibt, die muss ja auch irgendwie wieder ausgefüllt werden vom Körper. Also es ist ja nicht so, dass man da dann einen ewigen Hohlraum drin hat. Der wird halt dann irgendwie mit diesem Fettkörperchen, was du eben beschrieben hast, dann wohl ausgefüllt und kann halt Probleme machen. Du hast das schon hinter dir. Ich wollte mir das jetzt auch mal anschauen lassen. Ich habe glücklicherweise nur zwei Weisheitszähne gehabt und genau, bin die ganz, ganz gemütlich und entspannt losgeworden. Aber
ja, das meinte er eben bei mir, dass es häufig bei Leuten ist, die eben, also meistens bei Leuten ist, die alle vier auf einmal entfernt bekommen haben, weil dann der Körper mit der Heilung einfach offensichtlich nicht ganz hinterherkommt. Und dann eben leider bei ein paar offensichtlich ist nicht. Ich glaube, bei mir sind es die beiden oberen unteren passen wunderbar, da ist gar nichts. Aber die beiden oberen, ja, das sind halt beide Male so ordentliche Cavities. Da ist auch wirklich kein Knochen mehr. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt. Er hat dann auch Blut abgenommen, ob da jetzt auch wirklich Entzündungsmarker im Blut sind, die dazu passen. Die nennen sich Rantes, wenn jemand das interessiert. Das sind so spezifische Entzündungsmarker, die aber nicht nur eben dafür sind, sondern auch für andere Entzündungsgeschehen im Körper, aber häufig recht spezifisch dafür eben nachweisbar sind. Und das wurde jetzt gemacht und wenn wir die nachweisen können, dann werden wir relativ sicher eine OP machen, eine kleine. Läuft dann so ab, dass das nochmal geöffnet wird, es wird nochmal ausgespült, der Fettkörper wird entfernt und dann wird das Ganze aber noch mit Ozon behandelt, dass eben wirklich alle Bakterien abgetötet werden im Umkreis, dass man wirklich in einem sterilen Umfeld arbeitet und erst dann wird wieder zugemacht. Und das ist ja auch was, was in der Zahnmedizin eigentlich aktuell nicht gemacht wird, dass überhaupt steril gearbeitet wird. Weil man ja sagt, okay, die Mundhöhle ist ohnehin nicht steril. Wie soll ich das jetzt irgendwie steril machen? Ne? Aber die Theorie ist eben, dass, wenn man das wirklich steril macht, dass es dann auch deutlich besser heilt. Und im Anschluss wird dann tatsächlich auch viel mit Supplements gearbeitet. Viel Kollagen tatsächlich, was auch irgendwie total Sinn macht für Knochenaufbau. Vitamin D macht auch total Sinn. Tatsächlich auch hochdosiert Vitamin C für eine kurze Zeit, einfach um die Entzündung wahrscheinlich zu hemmen. Und ich glaube, das war es auch schon. Mehr fällt mir auf jeden Fall. Zink, genau. Macht auch Sinn, Wundheilung. Ja.
Ja.
Genau. Und das wird dann danach noch relativ hochdosiert gegeben, auch einmal per Infusion. Und dann soll das im Optimalfall sehr gut abheilen. Ja.
Ja, super spannendes Thema, was man halt eigentlich auch gar nicht so am Schirm hat.
Ja.
Oder wie du sagst. Ich habe neulich auch mal mit dem Dominik Dusche geredet über Inflammation ganz generell. Und der zum Beispiel auch gemeint, ja, also was wohl auch laut neuesten Studien sehr, sehr unterschätzt ist, ist genau der Mund. Wenn der Mund nicht passt, dann hat man Entzündung überall im Körper. Das fängt bei
den, also wenn wir haben das ja im Studium sogar gelernt. Also wir haben das ja auch im Studium gelernt. Ja. Der Mund ist am Ende des Tages durch den Hals natürlich auch mit dem Herzen verbunden und kann dann dazu führen, dass es Herzkrankheit gibt. Also es ist wirklich so, Entzündung im Mund ist schon nicht was, was man einfach so unterschätzen sollte. Man sollte sich wirklich um seine Zähne kümmern und um sein Zahnfleisch kümmern. Das ist echt relevanter, als man denken würde. Jetzt würde mich da interessieren, was natürlich der Dr. Dommer auch gesagt hat. Fluorid ist ein totaler Scheiß. Das sollte er auf jeden Fall nicht machen. Hat dann auch eine eigene Zahnpasta natürlich entwickelt. Vor allem mit Hydroxylapatit, was ja im Grunde ein Baustein für unsere Zähne ist, was auch aus meiner Sicht total Sinn macht. Was ist dein Blick jetzt, dein persönlicher auf Fluorid in dem Fall?
Also ich nutze gut und gerne eine fluoridhaltige Zahnpasta, Aminofluorid und es gibt ja Natriumfluorid und Aminofluorid. Und Aminofluorid ist wohl deutlich besser, wenn es um den Einbau in den Zahnschmelz überhaupt geht. Und das Hydroxylapatit, das ist ja eigentlich genau der Baustein vom Zahnschmelz, genau, der ihn auch derart hart macht. Oder ist ja so viel härter als Knochen. Und am Ende, ich habe mir so ein paar Studien mal angeschaut, ich habe mich so ein bisschen ins Thema eingelesen und ich habe mir so ein bisschen schwer getan mit der Evidenz, dass man jetzt eine Hydroxylapatit-Zahnpasta nehmen sollte. Vielleicht bin ich da aber auch einfach nur zu ungebildet. Ich nutze auf jeden Fall das Aminfluorid deutlich. Also ich nutze das gerne und ich werde es auch weiter nutzen. Mir hätte es jetzt noch nicht unbedingt ausgereicht, um zu sagen, ich switche jetzt auf eine Hydroxylapatit-Zahnpasta. Was man aber im Biohacking-Bereich ehrlicherweise sehr, sehr häufig hört. Aber nicht immer alles,
genau,
was man hört.
Genau, es wird ja behauptet, dass Fluorid erstmal ein Nährstoffräuber auch ist und schlichtweg ja dem Körper auch nicht gut tut. Hat den Kindern teilweise früher sogar so Fluoridgummis gegeben. Das macht man natürlich mittlerweile auch nicht mehr. Das ist natürlich ein totaler Schwachsinn gewesen. Es ist auf jeden Fall nicht gut, wenn man es in hohen Mengen macht und auch schluckt in hohen Mengen. Und es ist natürlich auch so, dass wenn man Zahnpasta wirklich in hohen Mengen schluckt, also ja, das lernen wir alle, dass man das nicht machen soll, oder? Trotzdem denke ich mir halt, für die meisten Menschen, solange da nicht der Nährstoffstatus perfekt ist, solange da die Ernährung nicht halbwegs gut passt, ist das Fluorid halt einfach wichtig, um Schlimmeres abzuwenden. Also so ist immer mein Take auf die ganze Sache. Ich glaube, wenn man in einer relativ idealen Welt ist und wirklich schon gut aufgestellt ist, dann braucht man wahrscheinlich wirklich das Fluorid nicht mehr und kann dann auf so eine Hydroxylapatit, reine Hydroxylapatit und Kokosnussbasis Zahnpasta umsteigen. Aber ich glaube, für die meisten Menschen ist das nicht unbedingt der richtige Weg. Aber ich bin auch bereit, mich da umstimmen zu lassen. Wir werden sicherlich auch hier irgendwann mal einen biologischen Zahnarzt reinholen und dann uns informieren lassen. Also ich bin schon gespannt. Aber ja, also da bin ich noch nicht ganz, ganz überzeugt, ganz abschließend.
Es ist ein sehr heiß diskutiertes Thema auf jeden Fall. Wie gesagt, also ich höre es nicht zum ersten Mal. Auf Instagram oder TikTok bekommt man diese Videos ständig ausgespielt, wo Fluorid verteufelt wird. Ja, am Ende ist nicht immer alles, was gerade im Trend ist, ist Evidence-Based, aber vielleicht ist es Evidence-Based und ich weiß es schlichtweg noch nicht. Aber damals, als ich mich informiert habe, und das war jetzt vor einem halben Jahr, war es jetzt nicht überzeugend.
Ja, ist halt am Ende des Tages, ja, ich glaube, da gibt es halt dann doch noch nicht so viele Studien aus meiner Sicht, aber müsste ich mich jetzt auch nochmal reinarbeiten. Jedenfalls habe ich mir jetzt mal so eine Zahnpasta gekauft. Ich werde das jetzt mal einen Monat testen, einfach wie sich es anfühlt, ob ich ein Gefühl habe, dass es irgendwie dann zu mehr Entzündung im Zahnfleisch führt oder was weiß ich. Bin gespannt. Und worüber er auch noch geredet hat, war so ein Zungenschaber. Und da hat man ja normalerweise immer auf der Zahnbürstenrückseite so einen Schaber drauf, oder? Er hat aber gesagt, am besten ist sowas aus Kupfer und hat einfach, damit es auch wirklich desinfizierend wirkt. Und es gibt tatsächlich überall eigentlich so Kupferzungenschaber, habe ich mir jetzt auch mal besorgt. Bin jetzt mal gespannt, ob das auch irgendwie einen großen Benefit hat.
Ja, ja. Am Ende ist es so, das ist wieder die High-Level-Sache.
Ja.
Wenn man schon gesunde Zähne hat, wenn man gesundes Zahnfleisch hat, wenn man regelmäßig putzt, morgens und abends, wenn man regelmäßig Zahnseide oder diese kleinen Zahnzwischenraumbürstchen verwendet, die es ja jetzt auch gibt.
Die man insbesondere braucht, wenn man so Retainer hat, ne? Haben ja viele Leute.
Und auch generell, weil wenn man ja recht große Zahnzwischenräume hat, dann ist es mit der Zahnseide, kann man auch nicht den ganzen Zahnzwischenraum auch gut putzen. Und deswegen ist es eine gute Ergänzung. Bei mir ist es zum Beispiel so, bei manchen, ich habe das kleinste Bürstchen, ich habe recht eng stehende Zähne und das passt bei manchen Zähnen, passt es halt rein und für den Rest nehme ich halt dann einfach Zahnseide. Am Ende reicht es wahrscheinlich, dann wird es wahrscheinlich auch reichen, wenn man nur Zahnseide hat, aber das ist halt die Basis, oder? Man darf sich halt nicht erwarten, dass der Switch von einer fluoridhaltigen Zahnpasta auf Hydroxylapatit jetzt die Mundhygiene rettet, weil man halt sonst nicht viel Acht darauf gibt. Ja. Also regelmäßig zum Zahnarzt gehen, heißt nicht umsonst, man soll sich das einmal im Jahr anschauen lassen.
Ja.
Und sonst Zahnseide nehmen, mindestens einmal am Tag, mal auch eine Zahnreinigung machen. Bei manchen ist es vielleicht zweimal im Jahr notwendig, bei manchen vielleicht nur einmal in zwei Jahren. Je nachdem, wie viel man selber halt dann auch investiert ins tägliche Zähneputzen und wie oft man es vielleicht auch vergisst. Der Zahnstein ist halt im Grunde was, was sich innerhalb von 3 bis 4 Tagen manifestiert. Und nochmal 2 bis 3 Tage drauf, härtet das Ganze dann auch aus und dann bekommt man es halt nicht mehr gut weg. Das heißt, wenn man mal eine Woche das Ganze ein bisschen schleißig angeht, dann ist der Zahnstein halt da und man bekommt ihn halt nicht mehr gut weg. Das ist halt dann am Ende was, was bei einer professionellen Zahnreinigung dann gemacht wird. Ich glaube, die Kosten dafür, wenn man das zumindest einmal im Jahr macht, die lohnen sich auf jeden Fall. Und in Österreich zahlt das bis 18 sogar einmal jährlich die Kasse mittlerweile. Also, aber wir sind ja präventionstechnisch auch immer so einen kleinen Schritt schon weiter, wenn es um Vorsorge geht.
Es ist halt noch ein bisschen mehr Geld im System im Verhältnis, ja, das ist halt der Unterschied.
Ja, wobei, ich meine, die Kasse ist spendabler und man hat diese ganzen Angebote, auch wenn es um eine Vorsorgeuntersuchung geht, ob es am Ende dann deswegen auch mehr Leute nutzen, das weiß ich nicht. Das ist sei mal dahingestellt.
Aber stimmt, es gibt deutlich mehr Angebote, auf jeden Fall. Ja.
Was es dann auch noch gab, jetzt mal ein bisschen wegzukommen von biologischer Zahnmedizin, war AidSleep. AidSleep ist eine Brand aus Amerika ursprünglich und die machen spezielle Betten beziehungsweise eigentlich Matratzenauflagen, die sich kühlen lassen, heizen lassen. Die haben auch eine Bettdecke, die man kühlen kann, heizen kann, kühlen im Sommer, heizen im Winter, dass man eigentlich immer eine perfekte Schlaftemperatur oder Schlafumgebung hat. Wir haben es beide mal ausprobiert. Was war so dein Take?
Ja, was du noch vergessen hast, ist ja nicht nur die Temperatur. Die haben ja auch noch so eine Unterlage unter der Matratze, die quasi die Matratze anheben kann. Also
das ist dann die Maximalvariante.
Verschiedene Stellungen quasi machen kann. Und das ist natürlich das Allergeilste. Einerseits haben wir natürlich den Vorteil bei der Kühlung, dass es sich erstmal richtig geil anfühlt. Ne? Du kannst natürlich auch im Sommer wirklich richtig gut schlafen in richtig heißen Nächten. Jeder kennt es, wenn in der Stadt einfach alles aufgeheizt ist, oder? Ja, wirklich fürchterlich immer. Du kannst halt einfach nichts tun. Du kannst das Fenster öffnen, toll. Du kannst natürlich theoretisch eine Aircondition haben. Und das wird dir sicher was bringen. So ist es natürlich deutlich angenehmer. Und das Tolle aber noch an dieser Unterlage ist, dass es eben auch noch im Laufe der Nacht eben anpassen kann, wie du schläfst und sich an deinen Schlaf anpasst. Ne? Aber das macht die Temperatur zugegebenermaßen auch. Also fangen wir nochmal von vorne an. Ein paar Beispiele. Du bist in einer bestimmten Schlafphase und du hast die Schlafphase aus Sicht des AidSleeps noch nicht lange genug durchlaufen. Das heißt, er hält dich auf der bestimmten Temperatur, damit du länger in der Schlafphase bleibst. Oder er sagt, okay, deine Schlafphase sollte jetzt langsam mal abgeschlossen sein, damit du morgen auch wirklich ausgeruht bist und die anderen Schlafphasen noch genug Zeit haben. Also bringt er dich über einen Temperaturswitch in die nächste Schlafphase. Also richtig cool. Oder anderes Beispiel.
Und über den Temperaturswitch kann man am Ende dann auch aufwachen.
Genau, das ist auch wieder der Alarm.
So einen Wecker stellen oder einen Alarm stellen und sagen, ich möchte um 7 Uhr aufwachen. Und dann wird das Bett praktisch Also du wirst über die über den Temperaturanstieg aufgeweckt dann in der Früh. Also es ist auch eine sehr sanfte Art und Weise. Nicht, wenn der Wecker neben dir trällert und das Cortisol schießt gleich mal hoch und bist so, wow, was ist jetzt los?
Ja.
Aber das ja, fand ich auch ein nettes Gimmick.
Ja, ist mega cool. Theoretisch kann es auch vibrieren. Das war auch eigentlich ganz angenehm. Das vibriert dann halt so um den Nacken rum. Das ist auch ganz cool gewesen. Und dann war eben das Coole eben mit der Stellung quasi. Und da ist einerseits, gibt es eine Schlafstellung, dass halt quasi die Beine leicht angehoben sind und der Oberkörper leicht angehoben sind, aber wirklich nur minimal, das merkt man gar nicht. Aber das ist unfassbar angenehm, so zu liegen, weil man halt wirklich der sozusagen das Hinterteil so ein bisschen in dieser Mulde drin hat. Das fühlt sich sehr, sehr angenehm an. Und dann ist das Coole, da kann er sich eben auch an die Art und Weise, wie du schläfst, anpassen. Das heißt, wenn du schnarchen solltest, das merkt er, da sind Sensoren drin, das ist wie ein Aura-Ring von den Sensoren her, der merkt eine Menge. Und er merkt, wenn du schnarchst, und dann hebt er so ein bisschen den Oberkörper an, wartet, bis du aufhörst, und dann geht er wieder runter.
Das macht aber zugegebenermaßen halt vor allem Sinn, wenn du auf dem Rücken schläfst.
Ja,
wenn du natürlich auf der Seite schläfst und du bist dann plötzlich so zusammengedruckt, dann ist es vielleicht gar nicht mehr so angenehm. Das ist so ein bisschen die Frage. Aber ich habe mir auch erklären lassen, dass es wohl auch diese Relax-Position gibt. Die wird aber im Schlaf nie erreicht. Also wenn es dich da so wirklich aufrichtet, also was den Rücken betrifft, wenn du zum Beispiel am Abend noch was lesen willst oder wenn du noch was am Handy machst oder am Laptop machst, das ist eine Position, die man im Schlaf nie erreicht.
Genau, es wird, glaube ich, nur ganz dezent eben angehoben, gell? Aber was ich mich halt frage, auch auf der Seite kann man schon auch schnarchen, theoretisch, ne? Passiert schon. Ist unwahrscheinlicher, aber passiert.
Vor allem bei Leuten, die sehr viel Körpergewicht zum Beispiel haben oder sehr viel viszerales Fett haben.
Genau, ja. Ja, da ist halt die Frage, ob es da wirklich dann was tun kann, ne? Also vielleicht ist das dann das Limit des Guten und das war's halt dann. Aber sehr, sehr cool. Wir waren alle total gehuckt, wollten alle gleich zuschlagen, haben dann aber auf den Preis geschaut.
Wir waren gehuckt bis zum Preis. Unfassbar teuer auch.
Und jetzt sind wir noch so ein bisschen am Hadern. Ich habe schon extrem Bock drauf, weil ich eh ein neues Bett kaufen wollte jetzt. Aber kostet halt einfach mal ohne Matratze natürlich. Die Matratze muss man jetzt noch dazu rechnen und theoretisch auch noch ein Bettgestell. Das kann man aber auch bei denen holen. Dann bist du bei 5.500, glaube ich.
Das ist die Maximalvariante. Die geht so bei 5.500 los. Und wenn du dann noch, also die Bettdecke alleine kostet nochmal 1.000 Euro. Und wenn man sich das komplette, also die Maximalvariante holt, sind einfach mal 7.000 Euro futsch. Wenn man sich die Basisvariante holt, und man muss sich denken, Aidsleep hat nicht den Anspruch, komplett neue Betten zu entwickeln, sondern die möchten eigentlich, dass du ihre Lösung in dein bestehendes Setup integrierst. Das heißt, gehen wir mal davon aus, du hast ein Doppelbett, das ist irgendwie 1,80 breit. Dann sagen die, hey, du kannst dein ganzes Bett behalten, sondern dieser Überzug, das ist ja ein Matratzenüberzug, den stülpst du einfach über deine Matratze drüber. Du kannst das Blanket, also die Bettdecke, noch mit dazu nehmen, um diese 900, glaube ich, oder 1.000 Euro und den Pott dann noch. Und dann bist du aber eigentlich schon ausgestattet und du musst dir kein neues Bett kaufen. Du musst diesen beweglichen Frame auch nicht mit dazu nehmen. Das muss auch nicht sein, das kannst du machen, das muss aber nicht sein. Aber auch die Basisvariante, die kostet schon irgendwo im Bereich von 3.000 bis 3.500 Euro. Plus Decke ist man dann halt auch schnell mal bei 4.000 Euro. Also es ist mega cool. Es macht mega viel Spaß. Ich glaube auch, dass man da einen deutlich besseren Schlaf hat. Wenn man eh schon gut schläft, ist das wahrscheinlich nicht der Hack beziehungsweise das Kosten-Nutzen ein bisschen schwierig. Weil am Ende, klar, in meiner Wohnung hat es jetzt auch irgendwie 27, 28 Grad in der Nacht. Ich habe trotzdem durchgeschlafen. Ich bin in der Nacht nicht aufgewacht. Und wie oft hat man diese Phasen? Dann, das ist immer so ein bisschen der limitierende Faktor. Da sind vielleicht 2, 3 Wochen im Sommer, wo man so eine richtige Hitzewelle hat. Da ist Aidsleep sicher enorm geil. Es ist vielleicht auch im Winter sehr eine richtig gute Sache. Aber gut, das kann jeder für sich selber entscheiden, ob sich es dafür lohnt oder ob man halt sonst einfach einen Benefit hat, wenn man jeden Tag, jede Nacht in der gleichen Temperatur schläft.
Ich würde auch ein Pro und ein Contra. Ein Pro ist noch, was echt cool ist, können auch beide Seiten separat voneinander geheizt und gekühlt werden. Das heißt, wenn man den Partner neben sich liegen hat, ist das ja so, dass meistens einer es eher wärmer mag und der andere eher ein bisschen kühler, oder? Und das ist halt mega cool, erstmal. Das funktioniert auch. Ein anderes Kontra ist aber, und das habe ich jetzt leider vergessen, da komme ich jetzt nachher nochmal dazu. Okay. Aber es fällt mir gar nicht mehr ein. Ja, ja,
okay. Egal. Aber das ist eben auch ganz spannend, weil die Decke, das ist ja ein Teil und die kann trotzdem separat gekühlt und geheizt werden. Also man hat ja nicht dann irgendwie zwei separate Decken mit zwei Personen im Bett schlafen.
Auch separat.
Auch die Decke kann das separat machen. Okay, weil das hat die ist auch synchronisiert zur Matratzenauflage. Das heißt, wenn die Matratzenauflage 18 Grad als Default eingestellt hat, hat auch die Bettdecke 18 Grad. So, man kann das auch nicht unterschiedlich einstellen. Macht ja irgendwie auch Sinn, oder du willst ja nicht auf einer kühlen Unterlage liegen und oben soll es runterheizen. Das ist ja dann auch nicht Sinn der Sache. Aber das ist auf jeden Fall, da gibt es auch keine Möglichkeit, dass man das sonst auch ein bisschen unterschiedlich einstellen würde.
Ja. Ja, also insgesamt echt ein richtig cooles Produkt. Man würde sich natürlich wünschen, es wäre ein bisschen niedrigerer Einstieg möglich. Aber ja, ich glaube, also jeder soll es sich mal anschauen. Das ist echt eine geile Sache. Man spart sich dann im Grunde eigentlich auch einen Sleep Tracker, weil der Sleep Tracker ist built-in, das ist in der App built-in. Da kommt natürlich noch dazu, dass man auch noch die App, das Abo bezahlen muss und auch nochmal so 30 Euro im Monat. Sonst funktionieren auch diese ganzen KI-Features nicht, wo es dann erkennt, dass du schnarchst und dann die Höhe anpasst oder die Temperatur anpasst. Funktioniert natürlich nur mit der App und dem Abo. Das kann man auch, ist ein bisschen wie bei Aura, aber halt
teurer.
Teurer, ja.
Teurerer Einstiegspreis und deutlich teureres Abo auch.
Genau, das muss man
auch. Abo wird ja auch jährlich abgerechnet.
Genau.
Genau, am Ende war es aber cool, dass man sowas mal testen konnte. AdSleep sponsert auch nicht diese Folge, auch wenn sie jetzt vielleicht so wirkt, sondern das war nur unser persönlicher Eindruck von den Sachen, die man halt testen konnte, die man sich anschauen konnte. Und das war halt eben auch noch mit dabei. Rotlicht und AgeSpot hatten wir schon besprochen. Rotlicht gab es ja eben zwei verschiedene Varianten. Einmal zum Stehen sehr leistungsfähig, einmal zum Liegen so eine Art Rotlicht-Solarium, wo man sich auch genau einfach mal reinlegt für so 20, 25 Minuten, auch einen guten Effekt hat. Breathwork war großes Thema am Sonntag. Da gab es 4, 5, 6 verschiedene Breathwork-Workshops. Ich glaube, einmal war es Lichtatmung, noch 2, 3 andere.
Dann mit Musik noch irgendwie. Genau. Und also immer unterschiedliche Coaches, die auch ein bisschen unterschiedliche Prinzipien hatten, unterschiedliche Philosophien hatten. Was ich echt crazy fand, wo wir wahrscheinlich noch viel zu Banane sind für oder noch nicht gut genug im Thema sind, sagen wir es mal so. Es haben wirklich Leute auch bei diesen Breathwork-Sessions angefangen zu weinen dann, weil es einfach so spirituell für sie war. Das fand ich sehr interessant. Da bin ich noch nicht ganz ready für, glaube ich. Ich muss, glaube ich, erstmal auf der Basis anfangen.
Ich habe gerade gesagt, dafür ist man vielleicht noch ein bisschen zu gestresst.
Zu gestresst,
also, dass man in diesen 15, 20 Minuten komplett runterkommt und
ja, schon beeindruckend gewesen.
Sich in den Tiefen von seinem Gehirn verliert.
Dass einen das so mitnimmt, also fand ich schon beeindruckend. Ja. Also, dass es schon fast so ein meditativer Status ist. Ne? Also wirklich, wirklich interessant gewesen. So auch noch nicht gesehen gehabt vorher.
Das war, ja, aber auf jeden Fall spannend. Ich finde Breathwork ist per se eine super coole Sache. Das war ja auch beim Live Summit mit der Andrea Günther, die diesen einleitenden Vortrag da gehalten hat, wo man auch diese Live-Übungen gemacht hat. Ich finde, das hat super gepasst. Ich verbinde Breathwork eigentlich immer mit einer ruhigen und leisen Atmosphäre. Und wir haben aber jetzt gelernt, dass das nicht so sein muss, weil in den ersten 2 Sessions da die Musik gedröhnt. Das war so unfassbar laut.
Und wir hatten unseren Stand ja direkt bei der Mainstage in der Nähe und es war unfassbar.
Also man konnte sich mit den Leuten auch nicht mehr unterhalten. Ich bin auch 2 dann rausgegangen, habe mich mit den Leuten dann, die zum Stand gekommen sind, draußen unterhalten. Aber das war auch so ein bisschen ein Learning. Für mich war das immer was Entspannendes, was zum Runterkommen, was für Fokus, für Konzentration. Und ich könnte mir, also für mich persönlich wäre es dann nicht mehr entspannend, wenn das so laut ist, wenn man so eine Geräuschkulisse hat. Und teilweise war ja auch sehr viel Tempo drin.
Genau, es ging wirklich darum, wieder manchmal zu reaktivieren und dann wieder runter. Und es war ganz interessant, aber es hat die Leute, glaube ich, auch. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es einen mitreißt, wenn man auch richtig mitmacht. Ne? Wir haben ja so eine Breathwork-Session auch mal in Rosenheim alle gemeinsam gemacht. Es ist schon interessant, wie man da auch Herzschlag mit steuern kann. Also ist schon beeindruckend.
Aber auch die war in einer eher ruhigen Atmosphäre, oder?
Die war also sehr ruhig. Und dann hat er manchmal aber
schneller
gesagt,
und
schneller,
langsamer geatmet.
Genau.
Aber halt der Geräuschpegel war niedrig, er war sehr entspannt und hat das sehr besonnen und ruhig gemacht. Und ich bin danach auch wirklich gut runtergekommen. Was man auch gemerkt hat, beim sehr, sehr schnellen Atmen, man hat ja sehr tief ein, sehr tief ausgeatmet. Und bei so einer Atmung verliert man ja sehr viel CO2. Und wenn Leute hyperventilieren, dann haben sie ja diese ganz, ganz typische, also falls jemand schon mal jemanden hyperventilieren gesehen hat, richtig hyperventilieren, dann bekommt man am Ende ja diese Pfötchenstellung von den Händen. Also man kann dann seine Hände nicht mehr so gut ansteuern. Das ist wirklich, das schaut dann so aus. Eine Pfötchenstellung. Man hat wirklich gemerkt, also ich, als ich da gelegen bin und diese Atmung mitgemacht habe, damals in Rosenheim, dass es zum Kribbeln angefangen hat. Also man war dann am besten Weg dahin, aber in dem Fall war es halt wirklich gewünscht. Also es ist nicht so, dass man dann sich so einen Beutel nimmt, das ist ja auch der Grund. Man nimmt dann einen Beutel, atmet in den Beutel rein, damit man am Ende die CO2-Konzentration erhöht und dass man wieder mehr vom CO2 einatmet und dann kommt man auch wieder runter. Eigentlich eine ganz einfache physiologische Erklärung, die man aber offensichtlich auch für sich nutzen kann, wenn es darum geht, einen Beitrag für Entspannung zu leisten.
Ja, Ja, ich kann mich da noch gut daran erinnern in Rosenheim. Da habe ich gar nicht so wirklich mitgemacht, weil ich nach 10 Minuten eingeschlafen bin.
Dann war es aber offensichtlich aber richtig entspannt.
Es war richtig entspannt. Am Anfang bei den stressigen Phasen war ich dann so gar nicht mehr so richtig dabei. Aber ja, war auf jeden Fall sehr entspannt. Ja. Hm?
Was bei Breathwork sonst noch so ein Thema ist, man ist ja gar nicht gewöhnt, so laut zu atmen. Also so richtig zu schnaufen, tief einatmen, tief ausatmen. Und das ist bei diesen Sessions auch ganz wichtig, dass man sich da nicht bemüht, irgendwie leise zu sein, sondern ganz normal atmet, wie man halt atmen würde. Das darf laut sein, das darf Geräusche machen. Das ist beim Atmen eigentlich ganz normal, vor allem wenn man tief ein- und ausatmet. Und das soll keine gehemmte Atmung sein, sondern wirklich voller Einsatz. Das war der ganze Sonntag.
Ja, eine Sache habe ich am Sonntag noch gemacht. Ich war noch auf so einem Vibro-Board, hieß es. Und das war wirklich, du hast quasi Kopfhörer bekommen und dann hast du dich auf so ein Board gelegt. Und das hat vibriert zu dem Ton, den du halt vorgespielt bekommen hast. Das war halt so Musik oder so entspannende Musik. Manchmal auch wieder ein bisschen stärker. Und das soll eben auch super für die Vagusstimulation sein, also einfach um runterzukommen. Habe ich in dem Moment auch sehr gebraucht, nach dem ganzen Tag so. Das hat auf jeden Fall auch sehr gut getan. War auch sehr interessante Experience, ging 15 Minuten. War danach schon deutlich entspannter und deutlich relaxter. Aber leider auch echt teuer. Ich habe dann gefragt, ja, wenn ich mir das jetzt kaufen will, was kostet das? War auch wieder 5.000 €. War ich schon so, wow, okay.
Ist auch nichts, was man sich einfach so mal mir nichts, dir nichts ins Wohnzimmer stellt.
Ja, kann man natürlich machen, wenn man es hat.
Oder? Ja, ja.
Sufficient. Wo ich mir aber denke, okay, ja, also nutze ich das dann wirklich so? Ne? Also das nutzt man dann vielleicht einmal die Woche, kommt man dazu. Gut, anders ist, man ist halt wirklich nach Viertelstunde wirklich runtergechillt. Das ist natürlich der perfekte Hebel für den Powernap, dass du das einfach darüber machst. Du hast natürlich nochmal deutlich mehr Relaxation wahrscheinlich, als wenn du einen klassischen Powernap machst. Dafür vielleicht schon ein Hebel, der dich halt einfach schneller reinbringt, schneller wieder rausbringt. Ja, muss man sich mal anschauen. Auf jeden Fall auch sehr interessant gewesen. Vibroboard ist das.
Was mir jetzt noch einfällt, der Lutz Graumann und der Alex Auer, auch beides Ärzte, die waren ja auch mit so einer kleinen Teststraße noch mit am Start. Fand ich auch ganz cool. Wir haben ja das BioAge aus unserem Test, den es jetzt auch in drei verschiedenen Qualitäten, sage ich jetzt mal, gibt. Von nur BioAge bis ein bisschen teurer. Und sie haben ein bisschen einen anderen Ansatz gewählt und haben das BioAge praktisch über klinische Marker bestimmt, wo wir auch mal darüber geredet hatten, wo wir in Dubai waren. Da hat der Brian Kennedy über ein ähnliches Thema geredet, dass man Clinical BioAge macht. Das heißt, man schaut sich ein paar Parameter an. In dem Fall war es halt VO2 Max, was man mit so einem kleinen Sensor gemessen hat, mit so einem Seismograph, glaube ich, war das, ja. Nennt man das. Und dann war noch Griffkraft mit dabei, Bauchumfang war noch mit dabei oder Teilchenumfang besser. Und dann war noch eine kleine Blutabnahme mit dabei, aber auch nicht wirklich Blutabnahme aus der Vene, genau, sondern auch so ein kleiner Prick, Fingerprick-Test nennt man das. Einmal kurz in den Fingerspitze pieksen, ein paar Blutstropfen und dann hat man direkt einen LDL-Cholesterinwert bestimmt.
Genau, ich weiß nicht, ob es noch ein paar weitere waren, aber LDL war auf jeden Fall dabei.
Genau, ja. Also diese vier Sachen sind mir in Erinnerung geblieben und das hat man praktisch so eine kleine Teststraße durchlaufen und am Ende hat man dann sein Clinical BioAge bekommen. Meines Wissens war das bei den teuersten Tickets, bei den Legacy-Tickets auch schon mit dabei. Es hat zumindest jemand gesagt, dass Gutscheine ausgegeben wurden dafür.
Achso, ich habe leider keinen bekommen.
Okay, dann bist du wahrscheinlich leer ausgegangen. Ansonsten war das, glaube ich, irgendwas im Bereich von 65 Euro.
Ja, so ist
64 Euro. Ja, irgendwas in dem Dreh war da auf jeden Fall mit dabei. Genau. Ja. Ansonsten, ja, war es eine sehr runde Veranstaltung. Es hat auch gutes Essen gegeben. Kauf eine Kuh war mit dabei. Ich weiß nicht, ob jemand das kennt. Die haben ein sehr cooles Prinzip. Die bieten nämlich Fleisch an, frisches Fleisch von sehr guten Kühen, sage ich jetzt mal. Und das Prinzip dahinter
Kühe,
ist...
Kühe, die ein schönes Leben hatten.
Ja. Kühe, die ein schönes Leben hatten, ganz genau. Und die Idee dahinter ist, dass man praktisch online Pakete erwerben kann. Man kann sich Teile von dieser Kuh kaufen. Und erst wenn die ganze Kuh verkauft wird, in Anführungszeichen, wird das Tier geschlachtet.
Genau.
Das ist auch Und man bekommt dann sehr, sehr frisches Fleisch. Das wird vor die Haustür geliefert, kommt gefroren an. Gibt verschiedene Sachen, fanden wir auch ganz cool. Die haben Burger gemacht, haben aber auch zwei, drei andere Fleischspezialitäten noch gemacht. Ansonsten gab es noch Proteinbowls und ich glaube, das war es dann von der...
Ja, aber war insgesamt wirklich mal, es war wirklich gesundes Essen. So hatten wir das noch nicht so erlebt, muss man ehrlich sagen, bei den meisten anderen
Events. Ich glaube, bei Burger scheiden sich die Geister, gesundes Essen, aber es war auf jeden Fall gutes Fleisch.
Es gab ja nicht nur den Burger. Man hätte ja nicht den Burger mit den Brioche-Buns nehmen müssen. Man hätte auch sich natürlich das Steak...
Ich glaube, Picania oder so gab es noch...
Picanha, Côte d'Oeuf gab es noch, da gab es auch Würstel zugegebenermaßen und es gab auch so Bone Broth, das war auch ganz cool, irgendwie so Suppe. Ja.
Mhm. Ja. Genau. Nee, das hat es, glaube ich, ganz schön abgerundet. Also alles in allem super gelungenes Event. Es soll nächstes Jahr wieder stattfinden. Eigentlich hätte ich jetzt gesagt, unser nächstes Event wird dann das Poly Longevity Festival in Frankfurt sein.
Haben wir auch schon mal angekündigt.
Weil sie angekündigt war, ich glaube, in der Live-Summit-Episode.
Ja.
Aber das wird heuer nicht stattfinden, weil es zu wenig Partner-Nachfrage gab. Aber nächstes Jahr ist es ganz fix eingeplant. Also alle, die sich gefreut haben aufs Poly Longevity Festival, es wird heuer nicht stattfinden, sondern erst nächstes Jahr. Und ich glaube, das Datum steht auch schon auf der Website.
Das weiß ich nicht, kann sein. Ja.
Habe auf jeden Fall mal nachgeschaut, aus 5 ist 6 geworden, steht 2026 hinten. Am Datum hat sich, glaube ich, sonst auch nicht sonderlich viel geändert. Also okay. von den Tagen, vom Zeitraum her ist es ziemlich ähnlich geblieben. Ich glaube, das waren 3 Tage.
Kann sein.
Weiß ich jetzt nicht. 2, 3 Tage ist
das
in dem Dreh.
Dass wir drüber geredet haben.
Ganz genau. Und sonst ist jetzt erstmal Eventpause in der nächsten Zeit. Klar, sind immer mal wieder kleinere Events, da werden wir auch mit dabei sein. Wenn sich eine Folge darüber lohnt, wenn es irgendwo richtig coole, spannende Insights gibt, dann wird es auf jeden Fall eine neue Folge dazu geben.
Jawohl.
Hast du ein schönes Schlusswort?
Gar nichts Besonderes. Fluffis hat Spaß gemacht. Shoutout noch ans Team. War wirklich auch gut organisiert. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr nächstes Jahr auch am Fluffis am Start seid oder egal wo. Schaut einfach vorbei bei uns am Stand auch. Tauscht euch mit uns aus, gebt uns Feedback. Wir freuen uns wirklich drauf. Und ja.
Auch einfach alle neuen Longevity-Fans und Biohacker kennenzulernen. Ist immer eine super coole Gelegenheit, sich einfach so ein bisschen auszutauschen, was alle Leute so machen, was man so für eine Philosophie hat. Die ist ja doch manchmal sehr unterschiedlich. Macht Spaß, in dem Bereich tätig zu sein. Deswegen gehen wir auch zu allen Events. Deswegen sind wir auch bei Molecular am Start. Deswegen danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Wenn es Fragen gibt, podcast@beyondlifespan.de oder einfach kommentieren auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und so weiter und so fort. Wir freuen uns auch mega über eine Bewertung. Das hilft uns einfach ein bisschen mehr Reichweite zu gewinnen auf Spotify, auf Apple. Das wird sehr positiv von den Plattformen honoriert. Deswegen gerne ein Abonnement dalassen, weiterempfehlen und auch mal eine Bewertung dalassen. Das freut uns. Bis zum nächsten Mal.
Danke und ciao.
Ciao.